ARD Sounds.
Tschuku, 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 tschuku.
Hä?
Nächster Halt, K.O.-Runde.
War das ein Zug, oder
was? Das war der Zug, der keine Bremsen hat.
Ah.
Nach wie vor.
Kann ich nicht lieber nochmal das Tor hören?
Metzger dreht auf, guckt nach vorne, schöner Pass in den Strafraum und darf!
Yes, Deutschland dreht das Spiel gegen die Elfenbeinküste, gewinnt 2-1 in Toronto und rollt also ins 16-Finale. Deutschland ist safe Gruppensieger, das ist klar. Der Termin steht übrigens auch schon für das 16-Finale, verraten wir euch natürlich jetzt im Podcast. Alles zum Last-Minute-Sieg der deutschen Mannschaft und alles zu dem, was noch wichtig ist und wichtig wird und wichtig war, lieber Jens, gibt's jetzt im Sportshow WM-Update. Lieber Jens,
ja.
Wie fühlt man sich als Gruppensieger?
Dennis Undaf, Dennis Undaf, Dennis Undaf, alle, alle.
Deutschland gewinnt 2-1 gegen die Elfenbeinküste, bleibt stabil, das Sportschau-WM-Update auch. Es ist tatsächlich so, dass Deutschland Gruppensieger ist, weil Curaçao Historisches geleistet hat.
Yes, der erste WM-Punkt für Curaçao überhaupt, dank eines 0:0 gegen Ecuador. Das stimmt wirklich, das ist wirklich wahr. Das Curaçao, das von Deutschland 7 Stücke gerichtet hat gegen Ecuador, das ist jetzt auch keine Holztruppe, haben die mal eben einen Punkt geholt, weil sie einen überragenden Keeper im Kasten hatten. Eloy Ruhm heißt der Mann und der hält 15 Dinger, die auf sein Tor kommen. 15 Schüsse insgesamt schießt Ecuador 27 Mal aufs Tor.
Das ist viel, finde ich.
Es gibt einen XG-Wert, der herausgespielt wird. Das soll das einfach nur ein bisschen verdeutlichen. Manche finden XG-Werte ja nicht so cool.
Mhm.
Aber der liegt bei über 3. Das heißt, theoretisch hätten circa 4 Tore fallen müssen in diesem Spiel und es steht am Ende 0:0.
Bedeutet, dass das 16. Finale mit deutscher Beteiligung in Boston stattfindet am Montag, den 29. Juni. Um 22.30 Uhr. Der Zug hat also nicht nur keine Bremsen, sondern auch einen Schlafabteil, kann man das so sagen?
Ich hoffe, dass alle da wach bleiben,
ja,
wenn die deutsche Mannschaft dann im 16. Finale spielt.
Mit Trinkpausen kann es sogar sein, dass das Spiel, das Montag angepfiffen wird, vielleicht sogar bis Dienstag geht. Alles möglich bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt weiter mit Spieltag 2, lieber Jens. Je nachdem, wann ihr uns hört, läuft Tunesien gegen Japan übrigens vielleicht noch. Wenn nicht, bekommt ihr die Highlights in der Sportschau-App und auf sportschau.de. Und nun die DFB-Elf. Und Jens, da ist er doch endlich. Der beste WM-Start seit 20 Jahren.
Dennis Undaf, Dennis Undaf.
Deutschland bleibt stabil, Dennis Undaf sowieso.
Dennis Undaf. Dennis Undaf, alle, alle.
Ich glaube, das hat auch nie jemand gesungen. Und auch in Toronto habe ich dieses
Lied gehört. Aber ich finde es geil. Ich weiß, es singt keiner, aber es ist geil.
Erstmals seit 2006 mit 2 Siegen in der WM gestartet und seit 2014, da war ja was, in die K.O.-Runde eingezogen. Dazu noch das Spiel gedreht, viele Erkenntnisse gewonnen. Was war deine Erkenntnis nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste?
Dennis Undaf. Ja, ich finde, beeindruckend ist schon die Resilienz dann am Ende, ne? Also es ist ja eigentlich, muss man ja sagen, unterm Strich ist es ja kein gutes Spiel so insgesamt. Die Wechsel verändern das Spiel. Das ist, finde ich, ermutigend. Dass es solche Phasen in einem Turnier gibt, ist klar. Und das, was du gerade gesagt hast, der beste Turnierstart seit 20 Jahren, sagt ja auch aus, dass dieser zweite Spieltag eigentlich ja ganz oft immer sehr, sehr durchwachsen war. Und keine Ahnung, wie hast du das oder wie nimmst du das wahr und oder welche Erwartungshaltung hast du daran, wenn du ein Spiel, das so läuft, wo ganz viele Dinge gegen dich laufen und wo wahrscheinlich auch einiges von deinem Plan nicht aufgeht, wenn du das trotzdem gewinnst, das kann so ein richtiges Katapult sein, oder?
Ja, gehe ich zu 100% mit. Ich finde, das ist ein Sieg, an den man sich erinnern kann, wenn es in einem K.O.-Spiel einen Rückstand nochmal geben sollte oder wenn es nochmal knapp wird oder ein paar Sachen nicht laufen, wie zum Beispiel Kimmich oder Sané gegen Diamondé in den ersten Phasen des Spiels. Bevor wir in diese ganze Geschichte reinhören und auch vor Ort sind mit unserem Reporter Holger Dahl, kurz noch meine Erkenntnis von diesem Spiel, und zwar, dass die Einwechslung kein Bruch in der deutschen Mannschaft sind, sondern der deutschen Mannschaft gut tun. Und ich habe hier und da das Gefühl gehabt, auch schon jetzt in dieser WM oder bei dieser WM, dass Einwechslungen dann schon eher mal ein Störfaktor sind oder lange brauchen. Und das hat die deutsche Mannschaft in diesem Turnier gar nicht. Und das, finde ich, kann ein sehr, sehr großer Faustpfand werden in diesem Turnier.
Ja, aber vielleicht brauchst du die Wechsel ja gar nicht. Wenn der Nagelsmann auf uns hören würde und Dennis Undaf einfach von Anfang an spielen lässt, dann brauchst du diese Wechsel nicht.
Ja. Das ist eine Frage, die wurde ihm natürlich auch gestellt, und zwar von sich selber. Das hat Julian Nagelsmann nach dem Spiel zu genau dieser Thematik gesagt.
Klar, jetzt geht immer die Frage los, beginnt er irgendwann mal? Das ist absolut im Bereich des Möglichen, aber
Seine Rolle erfüllt er herausragend gut.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass jetzt im letzten Spiel, im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador vielleicht der ein oder andere ja mehr Spielzeit bekommt, der jetzt noch auf der Bank war. Ich würde beispielsweise mal so einen Sané spielen lassen im dritten Spiel. Ich weiß nicht.
Da kann man den mal bringen.
Weiß nicht, was du davon hältst.
Gegen Ecuador, jetzt wo Deutschland durch ist, kann man Sané ruhig mal spielen lassen.
Aber Undav erfüllt ja seine Rolle zu 100% und warum sollte Julian Nagelsmann da jetzt was dran ändern?
Ja, aber vergiss mir Amiri nicht, ne? Also beide Wechsel sind, eigentlich sind es ja drei Wechsel, die auf zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden, weil Leveling ja auch noch eingewechselt wird und halt eben Sané rausgeht. Aber das verändert halt an ganz verschiedenen Stellen das Spiel, ne? Also zum Beispiel auch, dadurch, dass Amiri das Zentrum anders interpretiert, hat auch Metscher nochmal ein bisschen mehr Freiraum. Metscher ist jetzt ab dem Moment, wo Amiri im Spiel ist, der erste Passempfänger in der Linie vor der Abwehr. Und vorher war das immer Pavlovic. Und Pavlovic und Metscher haben sich auch sehr vertikal, also direkt voreinander gestaffelt oft. Und Amiri hat das dann ein bisschen anders interpretiert und ist so in die Breite gegangen. Also zum Beispiel bei der Vorbereitung für das 1-1 durch Undav, da lässt er sich fast ganz auf den rechten Flügel rausfallen. Und entzieht sich damit der Manndeckung, ne? Also ganz, ganz lange hat Deutschland ein Problem gehabt mit dieser total intensiven Manndeckung, mit diesem total bulligen, wuchtigen Zentrum der Elfenbeinküste. Und Amiri hat es halt geschafft, sich dem so ein bisschen zu entziehen und dadurch auch Metscher nochmal Freiräume zu verschaffen.
Eine Flanke wie ein Gemälde in der 68. Minute auf Undav in einer Schlussphase des Spiels, in der Deutschland die Kiste dreht und die Elfenbeinküste dann am Ende mit 2-1 besiegt. Holger Dahl ist nach wie vor ARD-Reporter und hat das hier erlebt.
Wow, also hier im Stadion laufen noch die Rasenmäher, wird alles nochmal wieder so ein bisschen plattgewalzt. Und so ein bisschen platt fühle ich mich auch. Meine Güte, was war das denn bitte für eine Schlussphase? Klar kannst du jetzt immer ein bisschen rumkritteln, dass es nicht geklappt hat am Anfang mit Kimmich und Diomande da auf der Seite, dass das Gegentor fällt. Aber Deutschland hatte Möglichkeiten. Julian Nagelsmann hat top gewechselt. Riesenstart in die Weltmeisterschaft. Tolle Stimmung hier in Toronto. Ich habe anschließend noch mit ein paar Leuten gesprochen. Die waren alle völlig hin und weg. War wie ein Heimspiel. Also Hut ab.
Kann ich das Tor nochmal hören, was Holger geschildert hat? Kann ich das nochmal hören?
Überredet.
Metscher dreht auf, guckt nach vorne, schöner Pass in den Strafraum. Und das! Tor! Tor für Deutschland! Verrückt! Dieser Dennis Undav, Spielertraube. Jubel, sie begraben den Torschützen. 2-1.
Ach, ist das schön.
Holger Dahl aus Toronto und Spielertrauben sollen ja sehr gesund sein, vor allen Dingen für eine Teamchemie.
Mann, solange sie nicht zu hoch hängen.
Ja, genau. Also, und vor allen Dingen, wenn sie Jubeltrauben sind. Ne? Und das war ja auch so ein Zeichen, ich glaube, das haben alle gesehen, dass die ganze Mannschaft, übrigens da war Sané der Erste somit bei Undav, dann waren nach diesem Passschuss von Metscher auf Undav, der pflückt den dann runter und guckt nur auf den Ball, knallt den rein.
Na, er dreht sich, ne? Also ein Flachpass mehr. Ne? Also es ist ein Flachpass mit Druck und das ist halt so ein typischer Undav-Move. So dieses, der dreht sich quasi auf der Hacke mit dem ersten Kontakt und mit dem zweiten schließt er ab. Das sieht man in der Bundesliga auch total oft. Und das liegt halt an seinem niedrigen Schwerpunkt. Und in dem Fall ist er auch nicht super gedeckt. Also die Abwehr von der Elfenbeinküste macht da jetzt auch nicht den allerbesten Job, aber der ist halt einfach in solchen Situationen auch viel schneller als ganz viele andere Spieler.
Ja, der hat einen guten Fuß und der hat einen tollen Fuß, was auch diese WM angeht. Ich glaube, das wird auch das ganze Turnier so bleiben, ob er jetzt von der Bank weiterkommt oder auch mal starten wird. Nichtsdestotrotz waren alle dann nach dem Tor bei ihm und auch das zeigt ja, dass es im Team von Julian Nagelsmann stimmt und das hat auch Jonathan Tah nach dem Spiel erzählt.
Siegermentalität, Teamgeist, ich glaube genau das, was man braucht, um in einem Turnier erfolgreich zu sein. Wir haben nicht aufgegeben. Wir wussten, dass wir den Gegner irgendwann müde machen werden.
Irgendwann den Gegner müde machen werden. Da war ich jetzt zwischendurch nicht so ganz sicher, wer da wen so richtig müde macht. Aber das darf man ja jetzt bei diesem tollen Finish nicht so ganz vergessen. Ne? Die deutsche Mannschaft so gerade vor den Wechseln. Ich weiß nicht, wie hast du das erlebt oder wahrgenommen? So, die schwimmen dann schon, ne?
Also ich fand, die Wechsel haben das Spiel gewonnen. Danach fand ich Deutschland auch fitter. Davor war das mit der Körperlichkeit nicht so, wie man eigentlich, glaube ich, gegen die Elfenbeinküste spielen muss, um da irgendwie das Ruder an sich zu reißen. Nichtsdestotrotz war Deutschland nie weit weg, fand ich, von einem Erfolg gegen die Elfenbeinküste, die ehrlich gesagt auch ein, zwei Dinger dann in einer wichtigen Phase für sie hat liegen lassen.
Ja, total.
Und das hätte auch dann
deswegen 0-2 stellen können. Das ist so die Phase, wo ich so das Gefühl hatte, okay, das wackelt jetzt richtig. Ne? Also es kann sein, dass du hier das zweite kassierst und dann sieht es richtig düster aus. Und bei dem Siegtor durch Undav, auch da ist Amiri wieder in dieser Position, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Also der kommt aus dem Zentrum, geht so in den Halbraum links und bindet damit den Mittelfeldspieler, der eigentlich Metscher zumachen muss in der Situation. Und dadurch verschafft der Metscher halt diesen Freiraum, dass der sich aufdrehen kann. Der hat ja dann sogar auch relativ viel Zeit, um diesen Pass zu spielen. Ne? Und das ist schon diese Wechsel, das ist schon, also dass Undav irgendwann kommt, ist ja, stand ja vorher irgendwie schon in der Zeitung. Aber den Amiri hatte ich nicht auf dem Schirm. Und deswegen muss man sagen, Props an Bundestrainer. Richtiger Boss-Move, um das Spiel zu gewinnen.
Und wenn wir so viel über ihn sprechen, wollen wir ihn natürlich hören, hier im ARD-Interview mit Alex Schlüter nach dem Spiel.
Es gibt viele Stürmer, auch wahrscheinlich in Amateurligen, die davon träumen, so einen Lauf zu haben. Mit welchem Gefühl geht denn Dennis Undav bei diesem zweiten WM-Spiel in der 60. Minute auf den Platz?
Ich weiß, dass ich ein Tor mache. Das ist mein einziger Gedanke.
Das Gefühl Tor machen, das ist, glaube ich, auf dem Emotionsdiagramm eine sehr knallige Farbe, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wie oft war er am Ball in dem Spiel? Was glaubst du?
10-mal?
12-mal.
Ja.
Gute Quote.
Ist okay. Kann man als Mittelstürmer so machen. Aber du musst den doch von Anfang an spielen lassen. Also ich finde auch, klar, das kann auch mit dem Wechsel von Sané zu tun haben, aber ich finde auch so, das wird alles viel, viel flexibler vorne und viel weniger ausrechenbar ab dem Moment, wo Dennis Undav drin ist. Und genau denselben Eindruck hatte ich auch schon gegen Curaçao. Der versteht sich total super mit Kai Havertz, finde ich. Das ist so richtig fluffig, weil dann auf einmal so das alles weniger ausrechenbar ist. Ne? Du hast Havertz auch mal auf dem Flügel, wie gesagt, da ist Sané nicht mehr, der hat da sonst geparkt die ganze Zeit und hat dann, na klar, auch für Breite gesorgt, aber hat dann halt eben auch den Raum da blockiert und dann dafür gesorgt, dass vielleicht auch mal weniger Rochaden passieren und gerade auch so dieses Wechselspiel Undav, Havertz, dann auch mit Wirtz dabei, ich finde, du musst das von Anfang an machen.
Schon mehr Tore geschossen, die DFB-Elf, als in den vorherigen beiden Weltmeisterschaften, muss man auch dazu sagen. Und wir haben Spieltag 2. Ne? Also von daher, wir können, glaube ich, zufrieden sein, dass der Zug nach wie vor keine Bremsen hat.
Der rollt.
Er rollt.
Der rollt so richtig. Vielleicht wird er angeschoben von hinten, von Dennis Undav. Der steht da und schiebt den an.
Lokomotivführer Dennis Undav. Angeschoben werden auch die Niederländer, vor allen Dingen von den eigenen Fans. Meistens von hinten, aber auch ganz oft von links nach rechts.
Also aus Holland nach Deutschland rüber zu kommen und das dann in irgendwelchen Großstädten mit 50.000 Holländern zu machen, okay.
Ja.
Aber das mit 30.000 in Houston, das verdient schon wirklich großen Respekt, ja. liebe Nachbarn aus den Niederlanden.
Das war schon stark. Von Deutschland nach Niederlande ist übrigens von rechts nach links und von den Niederlanden nach Deutschland wäre es dann von links nach rechts.
So, Alter, ich bin raus. Und wie ist das von Niederlande nach Houston?
Auch von rechts nach links, glaube ich.
Ja.
Das ist nicht so schlecht gewesen. Die Stimmung war gut. Übrigens bei den Deutschen in Toronto genauso. Die Niederlande gewinnt 5-1 gegen Schweden. Schweden damit jetzt wieder eingenullt, ne? Nach dem 5-1-Sieg gegen Tunesien. Jetzt also die Niederlage der Schweden. Das 1-5 gegen die Niederlande. Und ja, auch da gab es Doppelpacker. Zweimal Brian Brobbey. Ein Tor in 13 Länderspielen vor diesem Spiel.
Sag das bitte mal ganz schnell 10-mal hintereinander.
Brobbey?
Ja, ist okay. Reicht's. Danke.
Doppelpack nach 17 Minuten, das war ein klasse Start der Niederlande. Sie schießen dreimal dasselbe Tor, weil auch Ragbo trifft direkt nach der Pause und auch in der 54. dann nochmal auch seinen Doppelpack macht und Somerville hinten zum 5. raus. Schweden viel zu schwach und Holland erstaunlich gut, ne?
Ronald Koeman hat die Schweden, glaube ich, überrascht mit der Aufstellung von Brian Brobbey als echtem Mittelstürmer. Und er hat ja Somerville, so der über den alle gesprochen haben nach dem ersten Spiel der Niederländer, den hat er einfach mal auf der Bank gelassen. Und die Schweden sind so ein bisschen in die Falle gelaufen. Ne? Die haben versucht, hoch zu pressen ganz am Anfang. Und dann hat der Keeper, der Holländer, Bart Verbrugge, einfach gedacht, ja, gut, komm, dann prügel ich das Ding mal nach vorne auf den Brian. Und ich meine, das muss man ja sagen, ne? Wie der vor dem Tor den Ball verarbeitet hat, direkt einen Gegenspieler im Rücken und lässt den dann so, hält den Gegenspieler so auf Distanz mit seinem Körper, seinem wuchtigen Körper und verarbeitet dann mit dem ersten Kontakt den Ball so, lässt ihn so abprallen nach hinten auf den nachrückenden Tijani Reinders. Und dadurch hast du einfach sofort eine Wucht und eine Gegenzugbewegung, die Schweden nicht verteidigen kann. Und dann steht's halt einfach ruckzuck 1-0 für die Niederländer und dann hat Schweden einfach richtig schwer, weil sie dann so, also generell, Schweden startet mit einer Dreierkette und hat totale Schwierigkeiten, die Flügel zu kontrollieren, weil die Holländer konsequent durchgängig immer zu zweit über den Flügel kamen. Außenverteidiger hochgeschoben plus den Flügelstürmer. Und das war dann einfach immer 2-1, manchmal 3-1, wenn noch aus dem Zentrum einer rausgekommen ist. Und dann sah Schweden einfach komplett im anderen Kino. Die sind überhaupt nicht reingekommen. In der zweiten Halbzeit stellen sie um auf eine Viererkette, dann wird es ein bisschen besser. Aber die Holländer sind einfach dann schon in so einem Flow. Da muss man sagen, das ist schon auch ein echtes Statement gewesen. So. Und ich glaube, mit den Niederländern musst du auch rechnen.
Ich habe es genauso gesehen wie du. Eine gute Kombination aus Technik und Tiefe, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und auch das Stadion war ganz orange. Übrigens immer so ein bisschen ein anderes Orange, als ich das so in den letzten Jahren so in Erinnerung habe. Das ist noch irgendwie ein Tick knalliger geworden. Aber die machen Spaß tatsächlich, die Niederländer, auch bei diesem Turnier.
Total. Also ich sah 30.000 in Houston. Und wir haben letztens noch mit einem Kollegen Phil Hofmeister gesprochen, der in Houston ist. Und der hat gesagt, boah, eigentlich ist hier niemand auf der Straße, weil es viel zu heiß ist. Und dann hüpfen die Niederländer, die da sind, so 30.000 da. Bei 40 Grad hüpfen die von links nach rechts. Also Wahnsinn.
Wollen wir nach vorne blicken, auf das, was heute Abend noch passiert?
Ja, gern.
Es sind tatsächlich die Ein-Punkte-Gruppen am Start, Gruppe H und Gruppe G. Das sind die Gruppen bei der Weltmeisterschaft, bei denen es bislang keinen Sieger gab. Gruppe H, Saudi-Arabien, Uruguay, Kap Verde und Spanien. Und in der Gruppe G haben was mit Iran, Neuseeland, Ägypten und Belgien zu tun. Lass uns chronologisch vorgehen und mit dem Spiel heute Abend um 18 Uhr starten. Spanien gegen Saudi-Arabien in Atlanta. La Presión. Das ist kein spanischer Spieler, sondern bedeutet Druck auf Spanisch. Und ich glaube, den haben sie, oder?
Heute. Ich dachte, das wäre gezapftes Bier.
La Presión?
Ja, heißt das nicht so? A Presión? Keine Ahnung, kann sein. Ja, das ist immer noch die Nachwirkung vom 2-1 der deutschen Mannschaft. Was war die Frage?
Ob die wohl Druck haben nach der Nullnummer gegen Kap Verde, heute gegen Saudi-Arabien um 18 Uhr?
Ja, also ich würde sagen, ja. Wie siehst du das?
Auch ja. Also, und also das am Geburtstag vom Trainer Luis de la Fuente. Ja. Der hat Geburtstag und hat sich einen Sieg ohne Verletzungen gewünscht, sowie einen neuen Pullover. Den Pullover kriegt er safe, glaube ich. Wie muss Spanien spielen, dass sie heute gegen Saudi-Arabien den ersten Dreier holen?
Also es hat meiner Meinung nach schon auch ein bisschen was mit der Aufstellung zu tun, die er an seinem Geburtstag wählt, der gute Señor de la Fuente, weil Lamine Yamal muss spielen, der scheint fit zu sein, also da deutet ja alles eigentlich drauf hin und man hat nach der Einwechslung gegen Kap Verde gesehen, dass auf einmal Tempo reinkam, ein bisschen Dynamik zumindest. Saudi-Arabien stand jetzt im ersten Spiel, das sie gemacht haben gegen Uruguay, nicht so passiv und tief wie Kap Verde, auch wenn sie hauptsächlich verteidigt haben und auf Umschaltmomente gegangen sind, es gab aber zumindest mal welche. Kap Verde hat ja eigentlich wirklich hauptsächlich versucht, den 16er zuzustellen. Aber mal davon abgesehen, also meiner Meinung nach muss Yamal und vielleicht auch Olmo mit Williams, keine Ahnung, wie fit der wirklich ist, der ist eher später eingewechselt worden, die sollte De La Fuente auf den Platz bringen und dann muss Spanien das einfach gewinnen. So. Und es hängt dann bei Saudi-Arabien, hast du auch das Spiel gesehen und diesen Keeper Mohamed Al-Owais. Wenn der wieder so einen Sahnetag hat, dann wird es schwierig. Aber die Frage ist, kann man zweimal beim Turnier hintereinander so einen Sahnetag haben?
Saudi-Arabien würde sich wünschen, nach dem 1-1 gegen Uruguay zum Auftakt. Ich glaube schon, dass das ein Achtungserfolg war. Und ich glaube auch, je länger das Spiel unentschieden steht, desto mehr fängt Spanien an nachzudenken. Und man hat es ja gegen die Kapverdischen Inseln gesehen, dass es auch nicht immer zum Sieg reichen muss für diese spanische Mannschaft.
Ja, total. Saudi-Arabien hat gegen Uruguay in der zweiten Halbzeit totales Problem oder totale Probleme mit dem Flügelspiel der Mannschaft von Uruguay bekommen und du musst sehen, dass du deine Außen stärkst und vor allem, dass du dein Spiel auch mehr auf die Außen bringst. Dafür brauchst du halt so jemanden wie Lamine Yamal in der Mannschaft. Wenn De La Fuente das macht, glaube ich schon, dass die Spanier dann jetzt nachträglich ins Turnier kommen.
Danach gibt's Belgien gegen den Iran in Los Angeles um 21 Uhr. Das ist das erste Mal in der Geschichte überhaupt, dass diese beiden Mannschaften oder diese beiden Länder gegeneinander spielen. Beide Mannschaften stehen gleich auf in der Gruppe mit Ägypten und Neuseeland, die dann später spielen. Lass uns aber erstmal bei Belgien und dem Iran bleiben und vor allen Dingen bei den Belgiern, denn da ist das Sportliche gar nicht so das Thema zu Hause in Belgien, sondern eher Jeremy Doku, weil der Vater wird, wahrscheinlich in der zweiten Juliwoche. Das wäre dann Viertelfinal-Time. Und Doku hat doch unmöglicherweise gesagt, dass er dann ja vielleicht nach Hause fliegen will, um eben bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Und das sorgt bei vielen Fans für Aufruhr. Kannst du das nachvollziehen?
Nein.
Ist Quatsch, oder? Können wir das einfach mal so direkt abtun? Erstmal, wir haben noch nicht die zweite Juliwoche und dann daraus eine Diskussion zu machen, finde ich ehrlich gesagt ziemlich fehl am Platz.
Total, sehe ich auch so. Das ist ja eine total private Sache und da muss dem Spieler einfach zugestanden werden, das für sich selbst zu gewichten. So. Und da finde ich, muss keiner irgendwie sauer sein.
So oder so, Doku wird auf jeden Fall heute Abend nicht spielen, er ist nämlich krank, kann sich das nochmal in Ruhe überlegen. Ich finde gut, dass wir das hier nicht zum Thema machen. Nichtsdestotrotz hat der Norweger Leo Østigard dasselbe Thema gehabt vor ein paar Tagen. Er hat aber zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen und die Geburt des Kindes per FaceTime verfolgt. Das hatte er mit seiner Frau im Vorfeld abgemacht. Schatz, das hatten wir besprochen. Ist auch eine Möglichkeit, kann jeder selbst entscheiden, glaube ich.
Sehe ich auch so. Wäre jetzt nichts für mich, aber...
Sportlich, die Belgier...
Ja.
Unter Zugzwang, oder?
Total. Für mich die Frage, spielt Lukaku? War der Gamechanger im ersten Spiel der Belgier gegen Ägypten? Danach viel flüssiger alles. Sehe ich jetzt gegen den Iran wieder als wichtigste Stütze. Und der Iran im ersten Spiel gegen Neuseeland auch gut. Klarer Umschaltfokus, hohe Aggressivität, hohes Tempo. Damit hat Belgien bei Ägypten schon Probleme gehabt. Also es ist jetzt kein einfaches Ding für Belgien und für mich auch so ein bisschen so ein Spiel, wo die unter Beweis stellen müssen, dass ihnen jetzt irgendwie nicht alles egal ist, sondern dass sie tatsächlich bei einem Turnier auch mal irgendwie was reißen wollen. Ne?
Ich freue mich auf die Belgier, ich freue mich auf Lukaku, ich freue mich immer auf ja auch Stürmer, die so Eigentore auch erzwingen und dadurch einfach ja. Ihr Land nach vorne schießen oder wie es im letzten Spiel der Fall war, eben zum Ausgleich. Wir haben noch zwei Spiele auf der Uhr, denn die WM geht weiter und sie hat nach wie vor viele Spiele, unter anderem Uruguay gegen Kap Verde um 0 Uhr heute Nacht in Miami mit Fosinha und Muslera im Tor jeweils der beiden Mannschaften. Wie alt sind die zusammen, was glaubst du?
Ja, die müssen ja irgendwas an der 80 sein dann.
Ja. 79 ist ja. Ganz nah an der 80. Fosinha 40, Muslera 39. Also die beiden Jungs da zwischen den Pfosten sind älter als Musiala, Wirtz und Brown zusammen. Und da haben wir noch dann irgendwie so ein Schulkind noch dazwischen. Also das sind die beiden Recken, über die auch viel gesprochen wurde, glaube ich, am ersten Spieltag. Ne?
Zu Recht. Also bei Fosinha, mal gucken, ob das jetzt gegen Uruguay ähnlich ist. Also Uruguay hat in der zweiten Halbzeit gegen Saudi-Arabien, finde ich, schon überzeugt, aber halt jetzt auch auf eine sehr wuchtige Art und Weise. Ne? Also klarer Flankenfokus, das ist dann ja eine andere Herangehensweise, als die Spanier das gegen Kap Verde gewählt haben. Der Vorteil von Kap Verde, in Anführungszeichen, ist halt einfach, für die ist einfach eh schon alles geil. Also egal, was da jetzt rauskommt, die haben wirklich weder irgendwas zu verlieren, noch, glaube ich, überhaupt in irgendeiner Situation das Gefühl, dass da jetzt irgendwie ein Druck entsteht oder so. Und das ist natürlich Uruguay nach einem 1-1, die rennen den eigenen Erwartungen schon auch ein bisschen hinterher, ne, gegen Saudi-Arabien 1-1. Also von daher, auch das ist jetzt nicht total easy für Uruguay.
Ein Spiel haben wir noch, hinten raus, Neuseeland gegen Ägypten um 3 Uhr in der Nacht in Vancouver. Was machen wir damit? Ägypten ja mit einem Punkt gegen Belgien im ersten Spiel. Ärgern die sich über die zwei Punkte, die sie da nicht bekommen haben? Oder greifen die jetzt gegen Neuseeland nochmal neu an? Was glaubst du?
Ja, Belgien ist ja dann schon besser ins Spiel gekommen und hat dann ja auch Chancen gehabt. Also ich glaube, da können die schon mit leben, die Ägypter. Aber Ägypten ist natürlich viel stärker als Neuseeland. Neuseeland hat gegen Iran gute Phasen gehabt. Das war alles cool. Aber Ägypten ist halt auch einfach eine stärkere Mannschaft als Iran. Und ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das ein großes Problem wird für die, weil die haben auch jetzt nicht nur den einen Modus, sondern die können auch ein bisschen was mit dem Ball anfangen mit Aschur, der Torschütze aus dem Spiel gegen die Belgier, dann Mo Salah, Mamouche, da ist schon auch echt viel Fußball drin in der Truppe, deshalb ja, ich erwarte jetzt erstmal eine klare ägyptische Nummer da, aber du, Neuseeland mit der Wucht, mit der Körperlichkeit, vielleicht schaffen sie es auch da, sich so Teile des Spiels zu holen.
Das also zu den Gruppen G und H. Bislang, wie gesagt, nur unentschieden da. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Sieger geben wird nach dem zweiten Spieltag. Deutschland spielt dann wieder am Donnerstag gegen Ecuador. Und wir können da ganz entspannt reingehen, Jens, weil Deutschland schon im 16-Finale steht. Und wer weiß, wer dann da auf dem Platz steht von Anfang an. Vielleicht ja sogar Dennis Undaff.
Dennis Undaff, Dennis Undaff. Dennis Undaff, alle, alle.
Und mit diesem Ohrwurm beenden wir diesen Podcast. Du hast genug gesungen für heute, finde ich. Wir hören uns morgen wieder. Dann mit all dem, was wir jetzt besprochen haben und noch viel mehr. Das waren Jens Wallbrot und Konstantin Kleine im WM-Update der Sportschau. Bis morgen.
Zurück ins Studio. Morgen singe ich nicht, versprochen.